Bild zeigt halt Werner Holländer und seine Freundin Ende August 1939 bei der Rückkehr aus einem gemeinsamen Urlaub in Italien mit ihrem Auto. Auffällig ist halt, dass hinten, er war sehr einfallsreich, um sich's bequem zu machen, hinten hatte er die Weinflasche draufgebunden, die Bauchflasche. Und vorne hatte er irgendwie, war halt technisch sehr begabt und Maschinenbau studiert und ein Hobby-Motorradfan, hatte er vorne das Kofferradio praktisch vor die Windschutzscheibe gemacht, damit sie während der Fahrt immer ausreichend Musik haben.
Werner Holländer, Diplom-Ingenieur, zuletzt in Kassel, Philosophenweg 55, ledig, evangelisch, jüdischer Rasse und ungarischer Staatsangehörigkeit, wird angeklagt in den Jahren 1941 und 42 als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher mit 4 Staatsangehörigen deutschen Blutes außerehelich verkehrt zu haben. Der Beschuldigte hat sich über die einfachsten Regeln des Anstandes und der Sitte hinweggesetzt, um als Jude seiner Geschlechtslust zu frönen. Der Schutz der deutschen Volksgemeinschaft und das Bedürfnis nach gerechter Sühne erfordern die schwerste Strafe.
Er war lebenslustig, manchmal gierig nach Leben. Der NS-Justizmord an Werner Holländer. Feature von Horst Mayer.
Damals war das ja eine Reise nach Italien, hat ja etwas länger gedauert als heute. Er war lebenslustig, er war lebenshungrig, er war manchmal, würde ich sagen, gierig nach dem Leben. Also als wenn er geahnt hätte, dass das Leben kurz ist und dass er halt innerhalb einer sehr kurzen Zeit vielleicht alles das erleben muss, wofür andere viel mehr Zeit haben.
Werner Holländer wurde am 2. August 1914 in Köln als Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie geboren. Seine Eltern, assimilierte Juden ungarischer Staatsangehörigkeit, ließen ihren Sohn Werner evangelisch taufen und wurden später selbst Mitglieder der evangelischen Kirche. Nach dem Besuch einer Privatschule und des Dreikönigsgymnasiums in Köln verließ er kaum 17 Jahre alt das Elternhaus und wohnte bei einer Lehrerfamilie in Essen. 1934 machte er in Hattingen Abitur. Seine Eltern waren bereits 1931 nach Wien übersiedelt und wanderten 1939 nach Brasilien aus, wo schon die beiden Schwestern lebten. Er selbst aber blieb in Deutschland.
Ich kannte Werner als Kind. Goldig, brav, begabt,
erinnert sich eine Tante.
Als Schüler mit 1000 kleinen Erfindungen begabt. Liebenswert, bescheiden, wohlerzogen. Als junger Mann Hitler begeistert und ahnungslos, dass ihm etwas zustoßen könnte.
Der junge Mann auf dem Passfoto lächelt leicht. Er schaut den Betrachter nicht an, sondern blickt, den Kopf ein klein wenig geneigt, nach links in die Ferne. Das feingeschnittene Gesicht ist über der hohen Stirn von vollem, leicht gewelltem, dunkelblonden Haar umrahmt. Schmale Augenbrauen, wache Augen darunter, wohlgeformte Nase. Ein kleiner, weiblich wirkender Mund mit schmalen Lippen. Der junge Mann wirkt sympathisch. 1999 könnte er seinen 85. Geburtstag feiern. Aber er ist keine 30 Jahre alt geworden.
Die Spuren, die Werner Holländer auf seinem Lebensweg hinterlassen hat, wären beinahe verweht worden, wenn es nicht einen Menschen gegeben hätte, der diesen Spuren nachgegangen ist. Anfang der 80er Jahre entdeckten Studenten in Kassel die nationalsozialistischen Kapitel der Stadtgeschichte. Einer von ihnen, Jürgen Relke, heute Lehrer im nordhessischen Fritzlar, geriet über das Thema politische Justiz unversehens auf die Spur eines gewissen Werner Holländer. Denn in den Akten, die im Archiv der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kassel lagern, fand der Student ein Urteil aus dem Jahr 1943, das selbst in der tristen Sammlung eines Sondergerichts ins Auge stach. Das Todesurteil gegen den sogenannten Rassenschänder und Gewohnheitsverbrecher Werner Holländer.
Wir haben am Landgericht in Kassel damals einen Raum gehabt, wo wir uns die Akten angucken durften. Das waren halt Berge, die wir aus dem Archiv geholt hatten. Ich wollte eigentlich nur mal so ein paar Fakten haben. Was ist es für ein Prozess? Wann hat er stattgefunden? Wer ist der Beklagte? Einfach so einen Rahmen haben, um mein Raster, was ich mir gemacht hatte, zu vervollständigen. Aber ich habe beim Lesen gemerkt, dass mich diese Lebensgeschichte so fasziniert, dass ich den ganzen Nachmittag nur an dieser einen Akte gesessen habe und alles andere beiseite geschoben habe. Und trotz, sage ich mal, dieser gerichtsnotorischen Sprache, trotz dieser polizeilichen Vernehmungen, die ja wenig Persönliches beinhalten, habe ich trotzdem schon das Gefühl gehabt, dass es interessant werden könnte, sich näher mit diesen Menschen zu beschäftigen. Das habe ich dann auch gemacht.
Der Prozess gegen Werner Hollender wird zum Kernstück der Examensarbeit von Jürgen Relke. Auch nach dem Studium lässt ihn das Schicksal dieses Menschen nicht los.
Anfang März 1933. Der 18-jährige Gymnasiast Werner Hollender bereitet sich in Hattingen gerade auf das Abitur vor, sammelt sich in Kassel ein gut gelaunter Schlägertrupp, angeführt von einem wortgewaltigen Rechtsanwalt. Die NSDAP ist aus den Wahlen zum Reichstag als stärkste Partei hervorgegangen. Am Rathaus hat man die Hakenkreuzfahne bereits unter Triumphgeheul gehisst. Nun wird die Parole laut: zu den Gerichten. Dort stellt sich den Nazi-Aktivisten ein nationalkonservativer Gerichtspräsident in den Weg und beschwört den Herrn Rechtsanwalt, er möge von pöbelhaften Handlungen Abstand nehmen. Der Herr Rechtsanwalt heißt Roland Freisler, ist Abgeordneter des Kasseler Stadtparlaments und wird schon im Herbst 1933 als Staatssekretär im preußischen Justizministerium eine Denkschrift verfassen. Darin fordert er, außereheliche sexuelle Beziehungen zwischen Deutschblütigen und Angehörigen fremder Blutsgemeinschaften gehörten als Verbrechen gegen die Rassenehre rigoros bestraft. Ein wegweisender rechtspolitischer Vorschlag.
Ich heiratete im Dezember 1934 in Wien. Und im darauffolgenden Jahr kam Werner sehr überraschend nach Wien. Er wollte die Eltern besuchen.
Erinnert sich Margot, eine der beiden Schwestern von Werner Hollender.
Aber meine Eltern waren verreist. Und so blieb er bei uns, bis die Eltern nach Österreich zurückkamen. Ich glaube, wir fuhren hin und überraschten sie in Innsbruck. Wir baten Werner, nach Wien zu kommen. Die Technische Hochschule sei eine der besten Schulen für Ingenieure. Wir haben ihn ganz neu ausgestattet. Er sah ziemlich abgerissen aus. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe.
Die Bindungen an seine Familie sind nicht sonderlich eng. Außerdem lernt er 1936 die 18-jährige Katharina W. kennen. Sie arbeitet als Gewandmeisterin am Darmstädter Theater. Die beiden schließen eine innige Freundschaft, die mehr als 4 Jahre halten wird. In dieser Zeit von 1934 bis 1940 studiert Hollender an der Technischen Hochschule in Darmstadt Maschinenbau. Er träumt davon, einmal in einem Flugzeugwerk zu arbeiten. Unterdessen hat in Kassel, so wie anderswo, der Terror gegen die Juden begonnen.
Der Jude Walter L., Lessingstraße 18, hat ein Verhältnis mit einem Christenmädel J. aus der Uhlandstraße. Die Mutter des Mädchens unternimmt nichts gegen das Verhältnis, sondern duldet es.
Meldet die Hessische Volkswacht am 30. August 1933 unter der Überschrift Am Pranger.
Das Christenmädchen stellt sich auf den Standpunkt, dass auch die Regierung ihnen das Verhältnis nicht verbieten könne. Um der Bevölkerung diese sauberen Leutchen zu zeigen und ihnen das Verwerfliche ihrer Gesinnung klarzumachen, führten SS-Pioniere den Juden, sein Verhältnis und die Mutter durch die Straßen Kassels.
Es dauert nicht lange, da wird der Antisemitismus der von Nazitrupps inszenierten kochenden Volksseele in Gesetzesform gegossen.
Sollte aber eine weitere Unterstreichung der Richtigkeit dieser unserer Auffassung erforderlich sein, dann wird diese reichlich gegeben durch die erneute Boykotthetze, die das jüdische Element gegen Deutschland wieder in Gang setzt.
Im September 1935 begeht die NSDAP in Nürnberg ihren Reichsparteitag der Freiheit. Zur Krönung der Versammlung beschert der Führer seinen Parteigenossen die Grundnormen des völkischen Staats, die Nürnberger Rassengesetze. Ein ordentliches Gesetz als Reaktion auf die angebliche jüdische Boykotthetze sei besser als unberechenbare Ausschreitungen, betont Hitler, ganz in der Pose des Staatsmannes.
Soll dieses Vorgehen nicht zu sehr entschlossenen, im Einzelnen nicht übersehbaren Abwehraktionen der empörten Bevölkerung führen, bleibt nur der Weg einer gesetzlichen Regelung des Problems übrig. deutsche Reichsregierung ist dabei beherrscht von dem Gedanken, durch eine einmalige, säkulare Lösung vielleicht doch eine Ebene schaffen zu können, auf der es dem deutschen Volk möglich wird, ein erträgliches Verhältnis zum jüdischen Volk finden zu können.
Durchdrungen von der Erkenntnis, dass die Reinheit des deutschen Blutes die Voraussetzung für den Fortbestand des deutschen Volkes ist und beseelt von dem unbeugsamen Willen, die deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern, hat der Reichstag einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird.
§ 1 des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre lautet:
Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten.
Kernstück der Nürnberger Rassengesetze ist nicht nur das Verbot unerwünschter Eheschließungen. Auch sexuelle Kontakte, die den Nazis als anstößig gelten, werden unter Strafe gestellt.
§ 2. Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten.
Und in § 5 heißt es:
Der Mann, der dem Verbot des § 2 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bestraft.
Der Geist dieser Gesetze und die sie einrahmende Begleitmusik, das Toben und Johlen der Nazi-Versammlungen, dürfte auch dem Maschinenbaustudenten Werner Hollender nicht entgangen sein. Der Rundfunk und die Zeitungen waren voll davon. So wird er mit der Nachricht konfrontiert gewesen sein, dass sein Umgang mit der Frau, die er liebt, ab sofort mit Zuchthausstrafe bedroht wird.
Werner Hollender dachte zunächst nicht daran, sich in Sicherheit zu bringen. Er blieb in Darmstadt und beendete 1940 sein Studium. Aber warum ging er nicht gemeinsam mit seiner Familie nach Brasilien? Hat er die Vorboten des Unglücks, das auf ihn zukam, nicht wahrgenommen?
Mein Vater starb mit 92 Jahren. Ich weiß nicht, ob er eine gewisse Schuld fühlte, dass er seinen einzigen Sohn nicht veranlasste, Deutschland zu verlassen,
erinnert sich seine Schwester Margot.
Mein Bruder zum Beispiel fuhr die Eltern in ihrem Auto von Wien nach Holland. Und angeblich wollte er nicht mit den Eltern im Ausland bleiben. Mir wurde erzählt, dass er gesagt haben soll, es ist gut für euch, hier draußen zu bleiben. Aber für mich ist kein Grund vorhanden. Die größten Nazis sind meine besten Freunde. Ich glaube, Werner war zu naiv und überoptimistisch.
Mein Eindruck ist, dass er wohl Schwierigkeiten hatte, so mit wichtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Also eine wichtige Entscheidung hätte zum Beispiel sein können, die Frage oder sein müssen eigentlich die Frage, bleibe ich in Deutschland oder folge ich meinen Eltern und Geschwistern ins Ausland? Denn er hat zwar gegenüber der Gestapo zugegeben, dass er 1939 von seiner in Anführungsstrichen jüdischen Abstammung erfahren hat, aber nach meiner Einschätzung wusste er das viel früher. Er hat es oft verdrängt. Er hat vor sich selber wohl das damit gerechtfertigt, ich bin evangelisch getauft, mir kann nichts passieren. Ich gehöre der evangelischen Religionsgemeinschaft an. Aber im Grunde, das ist mein Eindruck, hat er gewusst, dass es zu Problemen führen kann mit seinen jüdischen Vorfahren. Insbesondere, denke ich, einmal nach den Nürnberger Rassegesetzen, die ja auch weit publiziert worden sind. Und das hat er mit Sicherheit wahrgenommen, also überhaupt, wie sich immer mehr die Rechte der Juden und deren Situation in Deutschland verschlechtert hat.
Heute, vom Ende, von der Endlösung her gesehen, wissen wir, dass die Nürnberger Gesetze am Anfang einer Rassenpolitik standen, die den Massenmord zur Verwaltungsaufgabe machte. Zeitgenossen aber, auch viele deutsche Juden, sahen in diesen Gesetzen eine Art von Rechtssicherheit. Ihre Hoffnung war von Anbeginn pure Illusion, wie wir heute aus einer Rede wissen, die Josef Goebbels 1935 anlässlich des Nürnberger Parteitags der NSDAP vor Propagandaleitern hielt. Worte, die damals nicht im Rundfunk zu hören waren.
Wenn ich in der Propaganda zum Ausdruck bringe, die Juden haben überhaupt nichts mehr zu verlieren, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie kämpfen. Wenn Sie ihnen keine Chance mehr bieten, dann man muss das immer offen lassen. Wie zum Beispiel gestern in meisterhafter Weise der Führer das in seiner Rede getan hat. Wir hoffen, dass mit diesen Judengesetzen nun die Möglichkeit besteht, ein erträgliches Verhältnis zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk herbeizuführen. Das nenne ich geschickt. Das ist gekonnt. Wenn man aber gleich dahinter gesagt hätte, so, das sind die heutigen Judengesetze, ihr sollt nun nicht glauben, dass das alles ist. Nächsten Monat, da ist gar nichts mehr dran zu ändern. Nächsten Monat kommen die Nächsten. Und zwar so, bis ihr bettelarm wieder im Ghetto sitzt, ja. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Juden die ganze Welt gegen uns mobil machen. Wenn Sie ihnen aber eine Chance geben, eine geringe Lebensmöglichkeit, dann sagen Sie die Juden, ah, wenn Sie jetzt im Ausland wieder anfangen zu hetzen, dann wird es noch schlimmer. Also Kinder, seid doch mal still, vielleicht geht's doch. Und vor allem die Juden laufen uns ja nicht weg.
Der Zynismus des Propagandaministers spielte mit der verzweifelten Hoffnung jener, die sich immer enger eingekreist sahen. Der Historiker Saul Friedländer, damals mit seinen Eltern aus Prag geflohen, schreibt in seinem Werk über das Dritte Reich und die Juden:
Viele deutsche Juden hofften immer noch, die Krise ließe sich in Deutschland überstehen und die neuen Gesetze würden einen anerkannten Rahmen für ein abgesondertes, aber gleichwohl erträgliches jüdisches Leben schaffen. Die offizielle Reaktion der Reichsvertretung der Juden in Deutschland nahm Hitlers Erklärung von der neuen Basis, die durch die Gesetze geschaffen sei, wörtlich. Nach einer Untersuchung von Berichten der Gestapo und des SD über jüdische Reaktionen auf die Gesetze waren in einer bedeutenden Zahl von Gemeinden die Juden gerade deshalb erleichtert, weil die Gesetze, selbst wenn sie einen permanenten Rahmen der Diskriminierung schufen, die Herrschaft des willkürlichen Terrors beendeten.
Die Juden, die man behördlich registriert hatte, hofften, in Deutschland zu überleben. Werner Holländer hofft dies umso mehr, weil er ungarischer Staatsangehöriger ist und gar nicht als Jude auftreten muss. Bislang jedenfalls konnte er sein Geheimnis streng hüten. Nicht einmal seine engste Vertraute, Katharina, weiß, dass er als Volljude gilt.
Im März 1941 kommt Werner Holländer einer Stellenanzeige folgend nach Kassel, in eine für ihn fremde Stadt, und geht dort ausgerechnet in einen Rüstungsbetrieb, der von Werkschutz und Gestapo besonders überwacht wird. Er arbeitet als Diplom-Ingenieur im Laboratorium der Firma Henschel, einem 1810 gegründeten Unternehmen, in dem während des Krieges nicht nur Lokomotiven für die Reichsbahn, sondern auch Tigerpanzer für die Wehrmacht gebaut werden.
Es gibt in einem Protokoll eine Aussage drin von einem Beschäftigten der Firma Henschel, wo drin steht, dass er nach Bombenangriffen auf Kassel mit seiner Kamera, die ja wertvoll war, die er gehabt hat, ich glaube, es war eine Leica, dass er dann da bei Henschel gestanden hat, oben so ein Dachlugefenster raus und hat Aufnahmen gemacht von der Bombardierung Kassels. Ne? Sich einfach dahin zu stellen, in dieser Zeit durfte man keine Aufnahmen machen, schon gar nicht von Bombenangriffen. Das allein hätte schon ein Todesurteil zur Folge haben können. Ne? Und das hat der Mitarbeiter der Firma Henschel, der mit dem Werner Holländer zusammengearbeitet hat, halt als Beleg dafür herangezogen, wie leichtsinnig er gewesen ist.
Der junge Ingenieur sucht Geselligkeit und wird Mitglied in einem noblen Tennisclub. Er muss nur, so wie in dem Rüstungsbetrieb, unterschreiben, dass er kein Jude ist. Und wird ohne weiteres aufgenommen. Im Laufe der Zeit knüpft der gut aussehende junge Mann, der oft in einem Café sitzt, wo er liest und plaudert, verschiedene Liebschaften an, was ihm leicht fällt. Er hat Ausstrahlung, seine natürliche Art weckt überall Sympathie. Ein sensibler junger Mann, der in einer Zeit, da das Ideal des Kriegers vorherrscht, offensichtlich auf Frauen wirkt und seine Chancen wohl zu nutzen weiß. Doch was ist schon dabei? Der Junggeselle lebt aufs Ganze gesehen unauffällig, wohnt in einem karg möblierten Zimmer zur Untermiete, geht einer geregelten Arbeit nach. All dies ist möglich, weil er einen ungarischen Pass vorzeigen kann, in den kein großes J gestempelt ist, wie in die Papiere der deutschen Juden. Dieser Pass schützt ihn übrigens auch davor, in der Wehrmacht Kriegsdienst leisten zu müssen.
Er lebt wie ein normaler Deutscher. Freilich wie einer, dessen Menschsein jederzeit widerrufen werden kann. Wie bei denen, die den gelben Stern an der Brust ab Dezember 1941 durch die Kasseler Bahnhofstraße geführt werden. Zum Arbeitseinsatz im Osten, wie es heißt.
Mein Eindruck ist auch, dass er gemerkt hat, dass sein Freiraum enger wird und dass es bedrohlicher für ihn wird. Er hat halt damals schon Geld beiseite geschafft. Er hat also bei einer Cousine in Kronberg im Taunus auch Geld hinterlegt. Er hat dann, nachdem die Beziehung zu der Katharina in Darmstadt gescheitert war, da hat er versucht, aus Deutschland rauszukommen, hat einen Antrag auf Ausreise gestellt, der ihm nicht genehmigt wurde. Dann musste er irgendwie in diesem Land halt zurechtkommen und überleben und darauf hoffen, dass der Spuk irgendwann vorbeigeht.
Ob er, der hoffnungslose Optimist, wie Jürgen Rälke einmal formuliert, ob er wirklich geglaubt hat, er könne sich in dieser Volksgemeinschaft über Wasser halten? Fest steht jedenfalls, dass Werner Holländer die Jahre bis 1942 übersteht. Es mag ihm selbst manchmal wie ein Wunder vorgekommen sein. Doch im Alltag lässt es sich durchaus vergessen, dass mit der eigenen Abstammung etwas nicht in Ordnung ist, wie er später im Verhör aussagen wird.
Seit Ende 1940 trug ich mich mit dem Gedanken, nach Übersee zu gehen. Ich hatte es aber nicht recht eilig und außerdem hatte ich damals noch nicht die Unterlagen beisammen, die für die Reise überhaupt erforderlich waren.
Soll Holländer laut Verhörprotokoll gesagt haben.
Nachdem ich die für die Reise nach Brasilien erforderlichen Papiere beschafft hatte, polizeiliches Führungszeugnis, Impfbescheinigung, und aufgrund dieser die Reise sofort hätte antreten können, wurde dies lediglich dadurch verhindert, dass die Polizeibehörde in Kassel die nun noch erforderliche Ausreisegenehmigung nicht erteilte. Auch nach Ungarn zu fahren, wurde mir nicht gestattet.
Dabei haben die Behörden noch gar keinen Verdacht geschöpft. Vermutlich lässt man ihn nicht ausreisen, weil er als Ingenieur einen kriegswichtigen Beruf ausübt.
Im April 1942 setzt eine von Werner Hollenders Freundinnen, ohne die Tragweite ihres Tuns recht zu überblicken, das Unheil in Gang. Werner Hollender hatte Elsa W. im Tennisclub kennengelernt und ist auch schon in ihrem Elternhaus vorgestellt worden. Nun ist sie schwanger und drängt auf klare Verhältnisse.
Es ist nach meiner Kenntnis eben so gewesen, dass als sie, die Freundin, ihm erzählt hat, dass sie schwanger ist, dass er dann zunächst mannhaft und ritterlich gesagt hat, natürlich, dann heiraten wir. Wenn man heiraten will, muss man halt seine Papiere zusammenbringen. Er wusste halt, dass es Probleme gibt.
Holländer, der versprochen hat, was ihm per Rassengesetz strikt verboten ist, eine Frau deutschen Blutes zu heiraten, spielt nun auf Zeit. Unter dem Vorwand, beim ungarischen Konsulat Formalitäten klären zu müssen, reist er nach Köln. Dort berät er sich wahrscheinlich mit seiner alten Freundin Katharina und kehrt unverrichteter Dinge nach Kassel zurück. Er meidet den Kontakt, wird bedrängt, bis er einräumt, es gebe Schwierigkeiten mit der Heirat. Um Elsa nicht vollkommen vor den Kopf zu stoßen, behauptet er, Halbjude zu sein. Vielleicht könne man ja eine Ausnahmegenehmigung des Führers erwirken. Die Wochen vergehen. Verzweifelt zieht die Schwangere, nun schon im 5. Monat, andere ins Vertrauen. Sie berichtet, ihr Freund schiebe die Heirat hinaus. Die Sache mit dem Halbjuden halte sie für eine Ausrede. Bekannte der jungen Frau schalten die Kreisleitung der NSDAP ein. Die aus Köln angeforderte Geburtsurkunde enthüllt, dass Werner Hollender Volljude im Sinne der Rassengesetze ist.
Am Vormittag des 27. Mai 1942 ruft die Gestapo bei der Firma Henschel an und verlangt, Hollender solle unverzüglich auf der Dienststelle erscheinen.
Er hat das dann auch gemacht, hat sich dann wohl in die Straßenbahn gesetzt und ist dahin gefahren. Nach meiner Ansicht war ihm glasklar, worum es geht, dass die seine Identität aufgedeckt haben. Und er hat wohl überlegt, wie er sich verhalten soll. Aber als Jude 1942 in Deutschland, ohne wirklich persönliche Freunde, bei geschlossenen Grenzen, denke ich, hat er keine Möglichkeit gesehen. Er hat auch wohl keine Freunde gehabt, bei denen er sich hätte verstecken können, wenn es überhaupt was genutzt hätte. Er hat dann all seinen Mut zusammengenommen und hat es im Grunde drauf ankommen lassen, hat sich wahrscheinlich vorher überlegt, was er sagt, wie er sich verhält, ist dann in die Wilhelmshöher Allee gefahren und ist dann dort vernommen worden von zwei Gestapo-Beamten. Zunächst hat er geleugnet, dass er Jude sei. Als sie ihm aber das Dokument auf den Tisch geknallt haben, die Geburtsurkunde, dann ist er zusammengebrochen.
Als er die Geburtsurkunde sah, sagte er, wenn wir es wüssten, wolle er uns alles sagen, wie es sei.
Gibt einer der beiden Gestapo-Beamten nach dem Krieg zu Protokoll.
Er muss Angst vor uns gehabt haben, denn er sagte zu uns, er bitte um schonende Behandlung. Er trage für sein Handeln die Konsequenz. Er sage uns alles, wie es gewesen sei.
Die Gestapo-Beamten wollen vor allem herausbekommen, seit wann Holländer gewusst hat, dass er Jude im Sinne der deutschen Rassengesetze ist. Er gesteht, Ende 1939 zufällig erfahren zu haben, dass sein Großvater väterlicherseits mosaischer Religion gewesen sei.
Zu diesem Zeitpunkt erfuhr ich erstmalig, dass in meiner Familie nicht arisches Blut ist.
Laut Verhörprotokoll soll Holländer schließlich zugegeben haben,
bei Vorlage meines Passes beim ungarischen Konsulat in Köln zwecks Verlängerung wurde von dort die Beglaubigung meiner Taufbescheinigung verlangt. Dieses ließ ich am 27.02.1941 durch die evangelische Kirchengemeinde in Köln ausführen und auf der Rückseite der Taufbescheinigung beurkunden. Gleichzeitig wurde mir eine neue Taufbescheinigung ausgehändigt. Auf dieser Taufbescheinigung war vermerkt, dass mein Vater und auch meine Mutter mosaischer Religion waren.
Die Gestapo-Beamten halten Holländer vor, er habe der Firma Henschel verschwiegen, dass er Jude sei. Laut Verhörprotokoll soll er entgegnet haben:
Da mir zur Zeit der Abschließung des Vertrags nicht bekannt war, dass meine Eltern mosaisch waren, habe ich darüber auch keine Angaben gemacht. Auch nachdem mir bekannt war, dass meine Eltern mosaischer Religion gewesen sind und ich annehmen musste, dass ich jüdischer Abstammung bin, habe ich es unterlassen, darüber meine Firma in Kenntnis zu setzen.
Die Gestapo-Beamten lassen nicht locker und fragen nach dem Grund für diese Täuschung.
Ich habe es aus dem Grunde unterlassen, weil ich nicht den Mut dazu hatte und weil ich bisher als Arier und gleichberechtigter Mensch gelebt hatte.
Holländer wird in Gestapo-Haft genommen. Einige Tage später ins Untersuchungsgefängnis überstellt. Die Beamten, die sein Zimmer durchwühlen, finden Briefe und ein Notizbuch mit Namen und Adressen. Und sie entdecken Aktfotos, ein Fund, der ihren Ermittlungseifer gereizt haben dürfte. Den Verhören bei der Gestapo folgen Verhöre bei der Staatsanwaltschaft.
Auf Vorhalt muss ich zugeben, außer mit den bereits früher angegebenen deutschen Frauen, auch mit der Katharina W. noch nach März 1941 Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Ich glaubte, diesen Fall nicht angeben zu sollen, weil es sich bei diesem deutschen Mädchen um eine alte Freundin aus meiner Darmstädter Studentenzeit handelt. Meinen Schlafanzug hat sie seit meinem letzten Besuch bei ihr in Köln in Händen, der etwa im Sommer 1941 stattfand. Bei dieser Gelegenheit kam es auch auf dem Zimmer der W. letztmalig zum Geschlechtsverkehr.
Nach und nach gesteht der Untersuchungshäftling seine verbotenen Liebschaften. Unterdessen lässt seine Freundin Elsa, wahrscheinlich unter dem Druck des Strafverfahrens, im 7. Monat abtreiben. In der Anklageschrift, datiert vom 24. Dezember 1942, wirft der Staatsanwalt Werner Holländer vor, über Jahre hindurch zu vier deutschblütigen Frauen sogenannte rassenschänderische Beziehungen unterhalten zu haben. Einen für die Justiz delikaten Anklagepunkt lässt man stillschweigend fallen: Holländers Beziehung zur Tochter eines Landgerichtspräsidenten aus Pommern. Man will dem ranghohen Juristen ersparen, dass seine Tochter als Zeugin auftreten muss.
Die Untersuchungshaft dauert 11 Monate. In einem Brief an den Herrn Untersuchungsrichter bittet Werner Holländer darum, sich freiwillig zur ungarischen Armee melden zu dürfen. Abgelehnt. Er bittet darum, als Dreher oder Schlosser in einem Industriebetrieb arbeiten zu dürfen. Auch dieses Gesuch wird abgelehnt.
Im April 1943 macht das Sondergericht Kassel kurzen Prozess. Die Richter brauchen keine 3 Stunden, um den Angeklagten und mehrere Zeuginnen zu vernehmen, Staatsanwalt und Verteidiger plädieren zu lassen, Urteilsberatung inklusive. Die Öffentlichkeit haben sie vorsorglich ausgeschlossen, wegen Gefährdung der Sittlichkeit und Staatssicherheit, wie das Protokoll vermerkt. Katharina W., angeblich selbst Opfer des Rassenschänders, muss als Zeugin erscheinen und kann mit Werner, ihrem langjährigen Freund, nur einige scheue Blicke wechseln. Später erinnerte sie sich an das Verhandlungsklima, berichtet Jürgen Relke.
Ihr Eindruck war, hier vor Gericht steht ein Jude. Er hat keine Chancen. Er war wohl ziemlich niedergeschlagen. In dieser Gerichtsverhandlung war er wohl ein Häufchen Elend. Ziemlich aufgelöst, also auch in einer ganz schlechten psychischen Verfassung.
Der Staatsanwalt beantragt die Todesstrafe. Der Pflichtverteidiger, vom Sondergericht ausgewählt, bittet darum, man möge besser eine angemessene Zuchthausstrafe verhängen. Er stößt auf taube Ohren.
Im Namen des deutschen Volkes. Der Angeklagte wird als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher wegen Rassenschande in 4 Fällen zum Tode verurteilt. Er trägt die Kosten des Verfahrens.
Kassel, den 20. April 43. Lieber Hans, heute war der Hauptverhandlungstag von Werner, wo ich als Zeuge erscheinen musste,
schreibt Katharina W., einem Studienkollegen des Verurteilten, nach Berlin.
Ich bin noch sehr aufgeregt und möchte dir nur kurz schreiben, dass Werner mit Todesstrafe bestraft worden ist, wogegen keine Berufung eingelegt werden kann. Werner sah furchtbar aus und als das Todesurteil gesprochen wurde, hat er geweint. Er selbst hat mit einer so harten Strafe nicht gerechnet.
Schon die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hatte die Todesdrohung enthalten. Aber selbst das Blutschutzgesetz sah eine Höchststrafe von 15 Jahren Zuchthaus vor. Bis 1940 gab es der Reichsstatistik zufolge in Zehntausenden von Ermittlungsverfahren wegen Rassenschande annähernd 2000 Verurteilungen. Die Strafen bewegten sich im Durchschnitt zwischen einem Jahr Gefängnis oder 2 bis 3 Jahren Zuchthaus. Warum aber wird ausgerechnet Werner Hollender mit dem Tode bestraft? Er ist, so wie einige Leidensgenossen in vergleichbaren Fällen, an besonders verfolgungswütige Juristen geraten. Sie lassen sich etwas Besonderes einfallen, um ihn außergewöhnlich hart bestrafen zu können. Die Richter kombinieren den Paragraphen gegen Rassenschänder mit einem anderen Zerrbild des Nazirechts, mit dem des Gewohnheitsverbrechers.
Der gefährliche Gewohnheitsverbrecher, Paragraph 20a, verfällt der Todesstrafe, wenn der Schutz der Volksgemeinschaft oder das Bedürfnis nach gerechter Sühne es erfordern.
Bestimmt das Strafgesetzbuch seit 1941. Wie aber macht man aus einem harmlosen Diplomingenieur einen gefährlichen Gewohnheitsverbrecher? Man nutzt die Spielräume, die das Reichsgericht, die höchste Instanz bei der exzessiven Interpretation des Rassenschande-Paragraphen eröffnet hat, bewertet jede der verbotenen sexuellen Beziehungen Holländers als eigenständige Straftat und macht dann einen gefährlichen Serientäter aus ihm. Ein fadenscheiniger juristischer Trick, eine boshafte Konstruktion, gedeckt durch ein Nazi-Strafrecht, das dem Bedürfnis nach gerechter Sühne ausdrücklich freien Lauf lässt.
Der 20. April, der Tag, an dem das Todesurteil gefällt wird, ist kein Tag wie jeder andere. Am 20. April 1943 wird im ganzen Reich der 54. Geburtstag des Führers gefeiert. Auch in Kassel gibt es die üblichen parteioffiziellen Ansprachen, Glückwünsche aus Betrieben und dem Rathaus. In der Innenstadt sieht man die Auslagen von Schaufenstern geschmückt mit Führerbild und Ergebenheitsadresse. Natürlich hat man auch im Justizgebäude den 20. April nicht vergessen.
Was Sonderrichter des Nazistaats an so einem Tag wohl denken? Ob sie es als demonstratives Zeichen ihrer Loyalität ansehen, am Führergeburtstag einen Rassenschänder zur Strecke zu bringen? Zu Anfang ist die Diktion des Urteils noch vergleichsweise gemäßigt.
Der Angeklagte hat sich in 4 Fällen der Rassenschande schuldig gemacht. Paragraphen 2 und 5 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Er war aber auch, obwohl er bisher unbestraft ist, nach Paragraph 20a Absatz 2 des Strafgesetzbuches als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher zu brandmarken. Dass der Angeklagte seine geschlechtlichen Beziehungen zu der Zeugin Katharina W. fortsetzte, wiegt nicht allzu schwer. Dass der Angeklagte aber trotz seiner hohen Intelligenz und seines Bildungsgrades und trotz eindeutiger Kenntnis seines Volljudentums in mehreren Fällen neue geschlechtliche Beziehungen zu deutschen Frauen anknüpfte, lässt seine Hemmungslosigkeit und seinen verbrecherischen Hang für derartige Straftaten erkennen. Anstatt sich zurückzuhalten und durch eine Umstellung seiner ganzen Lebensart sich der für ihn zwar bitteren, aber eindeutigen Erkenntnis anzupassen, spielte der Angeklagte die Rolle des Arias.
Die zaghaften Versuche, Werner Hollender sich zu verteidigen, wischt das Gericht beiseite. Er habe geglaubt, dass für ihn als Ausländer die deutschen Rassengesetze nicht so scharf in Anwendung gebracht würden? Glatt gelogen. Er habe da christlich erzogen, für sich selbst das Gefühl nicht gewonnen, Jude zu sein? Unbeachtlich. Allein die vermeintliche Tatsache der rassischen Abstammung zählt. Dann, im Fall der von Hollender schwangeren Freundin Elsa W., gerät das völkische Rechtsempfinden in Rage.
Die Gefährlichkeit des Angeklagten geht aber aus dem unverantwortlichen und besonders schwerwiegenden Fall W. hervor. Es bedeutete den Gipfel der Gemeinheit und ist ein typisches Zeichen jüdischer Frechheit, wenn er sich nun in das Vertrauen der völlig gutgläubigen Zeugin Elsa W. einschlich. Der Angeklagte war sich auch darüber klar, dass er in Fräulein W. ein unbescholtenes und unerfahrenes Mädchen vor sich hatte. Wenn er sich trotzdem von seiner Handlungsweise nicht abhalten ließ, so beweist das den Grad seiner inneren Verkommenheit, seine charakterliche Niedrigkeit und die Gefährlichkeit seines hemmungslosen Trieblebens.
Vor einem solchen Triebleben hatte derjenige, dessen Geburtstag das Sondergericht mit seinem schäumenden Urteil feiert, schon 1925 gewarnt. In Mein Kampf fantasiert Hitler: Der schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude in seinem Gesicht, auf das ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blute schändet und damit seinem Volke raubt.
Für Verbrecher dieser Art kann es aber nur eine Strafe geben, die Todesstrafe.
So steigert sich das Urteil des nordhessischen Provinzgerichts gegen den Diplom-Ingenieur Werner Hollender in eine historische Abrechnung mit dem Weltjudentum.
Den Ausschlag gibt der Umstand, dass der Angeklagte seine Verbrechen im zweiten und dritten Kriegsjahr begangen hat. Also zu einer Zeit, als der Kampf Deutschlands mit dem Weltjudentum, wie auch der Angeklagte sehr wohl wusste, seinen Höhepunkt erreicht hatte. Dass der Angeklagte, der in Deutschland Gastrecht genoss, trotzdem die Stirn hatte, derartige Verbrechen zu begehen, lässt die Taten nach gesundem deutschen Volksempfinden todeswürdig erscheinen. Es ist nach deutschem Rechtsempfinden ein Gebot gerechter Sühne, dass der Angeklagte, der während eines Krieges Deutschlands mit den Anhängern des Weltjudentums die deutsche Rassenehre in den Schmutz zu treten wagte, vernichtet wird.
Nach dem Krieg, Ende der 40er Jahre, wird der juristische Drahtzieher im Fall Hollender, Kammergerichtsrat Edmund Kessler, zu den antisemitischen Ausfällen in der Begründung des Urteils zur Rede gestellt. Er entgegnet, es handele sich dabei bloß um schmückendes Beiwerk, das er wohl spät abends bei Fliegeralarm geschrieben habe. Im Übrigen sei er stets bemüht gewesen, seine Urteile, wie er sagt, in der Sprache etwas volkstümlicher und kürzer zu halten. Entscheidend aber seien die damaligen gesetzlichen Grundlagen, und die hätten eben, bedauerlicherweise, ein Todesurteil unausweichlich gemacht. Der Kammergerichtsrat Kessler wird, ebenso wie der Vorsitzende des Sondergerichts Fritz Hassenkamp, 1950 vom Schwurgericht Kassel freigesprochen. Der objektive Tatbestand der Rechtsbeugung sei zwar erfüllt, nicht aber der subjektive, urteilen die Richter über ihre ehemaligen Kollegen, die im Herbst 1945 aus dem hessischen Justizdienst entlassen worden sind. Man könne den Angeklagten nicht nachweisen, dass ihnen der Unrechtscharakter der nationalsozialistischen Gesetze bewusst gewesen sei. Das Oberlandesgericht Frankfurt hebt den Freispruch auf. Ein anderes Schwurgericht in Kassel bestätigt ihn 1952. Der Freispruch, der nun rechtskräftig wird, liegt ganz auf der Linie des Bundesgerichtshofs, der in dieser Zeit gerade eine Rechtsprechung entwickelt, die im Ergebnis zur Amnestie für nahezu alle NS-Richter führen wird. Überzeugte Nationalsozialisten seien rechtsblind. Sprechen sie in solch einem Zustand recht, schließe dies ihren Tatvorsatz aus.
Noch am Abend des 20. April 1943 wird Werner Hollender in das Strafgefängnis Frankfurt-Bräungesheim verlegt. Dort wird der Gefangene den verschärften Haftbedingungen für gefährliche Gewohnheitsverbrecher unterworfen und in seiner Zelle angekettet. Während der folgenden Monate versucht er über einen Rechtsanwalt in Wien, der das Vermögen der Familie verwaltet, das Urteil abmildern zu lassen. In der Verlassenheit der Todeszelle, schwankend zwischen Verzweiflung und Hoffnung, setzt er vor allem auf seine ungarische Staatsbürgerschaft und darf einmal fast daran glauben, eine Intervention der ungarischen Gesandtschaft werde ihm das Leben retten.
Hollender war auf einer Liste drauf mit anderen Juden, die raus sollten aus Deutschland. Das war ungefähr 4-6 Wochen nach dem Urteil. Also, jetzt müsste ich nochmal gucken. Verbalnote der königlich-ungarischen Gesandtschaft vom 23. August 1943. Und da heißt es, die königlich-ungarische Gesandtschaft beehrt sich, das Auswärtige Amt Ergebnis zu bitten, gefälligst erwirken zu wollen, dass die Heinke-Berechtigten bis zum 26. August das Gebiet des deutschen Machtbereichs tatsächlich verlassen können. Und da gibt es halt eine Liste mit Namen. Und da ist unter der Nummer 74 Hollender Werner, Ingenieur und so weiter, wegen Rassenschande durch das Sondergericht Kassel zum Tode verurteilt.
Während den Gefangenen in seiner Frankfurter Zelle jeden Tag aufs Neue Todesfurcht heimsucht, wird die Stadt, in der man ihn verurteilte, in Trümmer gelegt.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, ich bin heute hierher gekommen, um der Bevölkerung dieser schwer geprüften Stadt in ihrem Unglück einigen Trost und das Gefühl der Stärkung zu bringen und zu übermitteln. Ich habe mich durch eigenen Augenschein überzeugen können, wie schweres Verhängnis über diese Stadt hereingebrochen ist. Und ich brauche vor Ihnen die Sie nicht nur Zeugen, sondern auch Leidtragende dieses Unglücks sind, darüber keine weiteren Ausführungen zu machen.
Kassel, 5. November 1943. Josef Goebbels spricht in der Stadthalle.
Gewiss ist das ins Herz schneidend, wenn man so eine zerstörte Stadt sieht. Aber im Fahren durch die ganze Trümmerwelt sehe ich in meiner Fantasie schon eine in 5 oder 6 oder vielleicht auch in 3 Jahren nach dem Siege wieder aufgebaute Stadt.
In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober haben Bombengeschwader der Royal Air Force Kassel in Schutt und Asche gelegt. Auch das Gerichtsgebäude geht in Flammen auf.
Ich glaube, wenn einmal die wenigen in Deutschland noch vorhandenen Glocken den Sieg einläuten werden, dann werden noch Sie beglückt durch die Trümmerfelder dieser Stadt marschieren, werden Sie illuminieren und begrenzen.
Unterdessen bleiben alle diplomatischen Bemühungen, Werner Hollender das Leben zu retten, erfolglos. Als im März 1944 deutsche Truppen das ehemals befreundete Ungarn besetzen, kann dessen Botschaft ohnehin nichts mehr für ihn tun.
Ich erlaube mir zu bemerken, dass mein Sohn der Rasse nach Jude ist, zweifellos aber zu jenen Personen gehört, welche das Judentum innerlich abgestreift zu haben glaubten. Mein Sohn wurde bereits als Kind getauft und hat seit vielen Jahren in Deutschland studiert. Auch das rassische Erscheinungsbild meines Sohnes, er ist groß und blond, ist keineswegs das eines Juden.
Voller Verzweiflung schreibt Maria Hollender ein Gnadengesuch. Sie fleht, das Leben ihres Sohnes zu schonen.
Ich erlaube mir als Mutter noch darauf hinzuweisen, dass es sich um meinen einzigen Sohn handelt und dass ich mich leider indirekt mitschuldig fühle, weil ich es war, die durch ständig laufende Unterstützung den Aufenthalt meines Sohnes in Deutschland befördert habe. Dies deshalb, weil ich als Mutter der Ansicht war, dass mein Sohn in Deutschland eine bessere Ausbildung erfahre, als wenn ich ihn etwa in Ungarn oder England hätte studieren lassen. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es sich um einen jungen, bis zu einem gewissen Grade unerfahrenen und unbescholtenen Menschen handelt, der jedenfalls bestrebt war, den Schaden, den er angerichtet hat, nach Kräften wieder gut zu machen, bitte ich als Mutter, mein Kind zu begnadigen. Dergestalt, dass statt der über mein Kind verhängten Todesstrafe eine angemessene Zuchthausstrafe verhängt wird.
Das Gnadengesuch wird von Reichsjustizminister Thierack abgelehnt. Nun, nach einem zermürbenden Jahr in der Todeszelle, geht alles sehr schnell. Am 12. Mai 1944 ordnet der Minister an, das Urteil zu vollstrecken und ersucht den Oberstaatsanwalt in Kassel, mit größter Beschleunigung das Weitere zu veranlassen. Das geschieht knapp 2 Wochen später, am 25. Mai.
Der Scharfrichter M. aus Köln wird beauftragt, den zum Tode verurteilten Diplom-Ingenieur Werner Hollender mit dem Fallbeil hinzurichten.
5 Tage später haben Staatsanwalt, Scharfrichter und Gefängnisbeamte alles vorbereitet. Am Nachmittag des 30. Mai 1944, nach 11 Monaten Untersuchungsgefängnis und 13 Monaten verschärfter Haft, geht Werner Hollender seinen letzten Weg. Der evangelische Anstaltsgeistliche darf ihn nicht begleiten,
da der verurteilte Rassenjude ist und es für unwürdig empfunden wird, wenn er von einem deutschen Geistlichen im amtlichen Auftrag betreut werden sollte,
vermerkt der Staatsanwalt. Über die Hinrichtung findet sich in den Akten ein amtlicher Vordruck, auf dem nur die Personalien sowie Zeitangaben eingetragen sind. Niederschrift über den Hergang bei der Vollstreckung des Todesurteils an Werner Hollender.
In dem Strafgefängnis Frankfurt am Main, Preungesheim, wurde dem unterzeichneten Staatsanwalt Dr. M. um 15 Uhr von dem Scharfrichter gemeldet, dass das Richtgerät in Ordnung sei und er mit seinen Gehilfen für die Hinrichtung bereitstehe. Der Unterzeichnete ordnete die Vorführung des Verurteilten zur Richtstätte an. Hollender wurde von 2 Strafanstaltswachtmeistern zur Richtstätte geführt. Nach Feststellung der Personalien wurde dem Scharfrichter Auftrag erteilt, das Urteil zu vollstrecken. Die Vollstreckung verlief ohne Zwischenfall. Der Verurteilte verhielt sich vollkommen gefasst. Von der Vorführung des Verurteilten bis zur Übergabe an den Scharfrichter wurden 5 Sekunden, von der Übergabe bis zur Vollstreckung des Todesurteils 6 Sekunden benötigt.
Der Leichnam wird dem Anatomischen Institut überlassen, später verbrannt und in einem Massengrab beerdigt.
Ich habe Ihren Bruder gut gekannt. Ich habe ihn öfters besucht, obwohl ich es eigentlich nicht durfte.
Schreibt im September 1946 der evangelische Gefängnispfarrer an eine der Schwestern in Brasilien.
Dem kirchlichen Glauben stand er ferner. Er war ein freisinnig und liberal denkender Mann, ließ sich aber gern mit mir in religiöse Gespräche ein und war besonders dankbar für jede geistige Anregung und freundliche Betreuung. Ich hatte so gute Zuversicht und habe um ihn gebangt, als der Regierungswechsel in Ungarn eintrat. Auch ihr Herr Bruder sah die Gefahr und das Verhängnis heraufziehen, war aber ganz gefasst und zum Tode bereit. Es hat mich allerdings bekümmert, dass er nicht so fest an unseren Herrn Jesus Christus glaubte. Aber ich möchte wünschen, dass der Heiland das bittere Leiden und Unrecht, was ihm angetan wurde, mit zurechnet und ihm, da auf Erden ihm kein Platz mehr gegönnt wurde, im Himmel die ewige Seligkeit nicht versagt.
Auf Wunsch der Familie wird die Asche des Hingerichteten in ein Einzelgrab umgebettet. Eine der beiden Schwestern Holländers, seine Zwillingsschwester Helga, die nun in Italien lebt, lässt das Grab ihres Bruders über einen Frankfurter Blumenladen pflegen, bis sie 1977 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt.
Der Blumenladenbesitzer hat mir halt gesagt, dass er das von sich aus lange Zeit weitergemacht hat, ohne Bezahlung, und dass es aber irgendwann aufgegeben haben, weil sich da nichts mehr getan hat. Die Gelder sind ausgeblieben, ohne Erklärung, die Überweisungen. Und ich habe dann mit dem Friedhofspförtner gesprochen in Frankfurt, an diesem Riesenfriedhof, und der hat mir halt gesagt, dass das Grab schon vor langem eingeebnet worden sei, dass das nicht mehr existiere und nicht mehr zu sehen sei.
Und der Abschiedsbrief, den Werner Holländer in der Todeszelle schrieb? Sein Abschied von den Eltern, der ja ein Abschied vom Leben war?
Aktenzeichen S3A KLS 13 aus 1943. Vermerk: Die Beförderung anliegenden Abschiedsbriefes des verurteilten Holländer wird nicht genehmigt, da seine Eltern in Brasilien leben, feindliches Ausland, und der Inhalt des Briefes von dem Weltjudentum zu Propagandazwecken zum Nachteil des Reiches missbraucht werden könnte.
Am 30. Mai 1944 hält der Staatsanwalt in Kassel einen Brief an. Nun, da das Urteil ordnungsgemäß vollstreckt ist, kann die Akte Werner Holländer geschlossen werden. Bleibt noch eine letzte Verfügung.
Anliegenden Brief in feste Hülle zum Vollstreckungsheft nehmen.
Der Abschiedsbrief, den er geschrieben hat, der ist zwar von dem Staatsanwalt aus Kassel, der der Hinrichtung beigewohnt hat, mitgenommen worden, aber wohl nicht abgeschickt worden. Ich habe den allerdings, muss ich sagen, in Kassel auch nicht gefunden. In der Akte war er nicht drin. Da gibt es eine Lücke. Ich weiß nicht, ob da jemand was rausgenommen hat. Ja, ich kann eigentlich auch nur spekulieren, wo dieser Brief gelandet ist oder warum der nicht in dieser Akte drin ist. Ich habe es damals auch sehr bedauert. Aber der Brief ist nie, ich habe keinen Anhaltspunkt gefunden, wo dieser Brief sein könnte.
Er war lebenslustig, manchmal gierig nach Leben. Der NS-Justizmord an Werner Holländer. Feature von Horst Mayer. Es sprachen Eva Garg, Gertraud Heise, Jutta Fillinger, Wolfgang Kondrus, Bodo Primus, Andreas Serda und Helmut Wöstmann. Ton und Technik Klaus-Dieter Hesse und Judith Rübenach. Regie Heinz Nesselrath. Redaktion Paul Assal. Eine Koproduktion des Südwestrundfunks und des Deutschlandfunks 1999.